Sukhodan. Kultur, wo unter die Haut geht.
In der heutigen Dosis Subkutan erfasst du etwas über eine andere Dosis, die sehr kontrovers diskutiert wird. Die einen nehmen sie, die anderen nicht. Und sie betrifft nur Frauen.
Ja, ich nehme Pillen, weil es eine sehr sichere Verhütungsmethode ist.
Nein, ich nehme Pillen nicht. Es sind mir zu viele Hormone drin. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so gesund ist.
Ja, ich nehme Pillen gegen meine PMS-Symptome.
Nein, ich nehme Pillen seit anderthalb Jahren nicht mehr.
Verhütungspillen. In den 70er und 80er Jahren hat man die Pillen als Höhepunkt der weiblichen Selbstbestimmung gesehen. Als sie aber 1957 auf den Markt kam, hat man noch nicht über die sexuelle Freiheit geredet. Und als sie in den Jahren davor ist entwickelt wurde, war etwas ganz anderes im Fokus, das ihm heute schlicht fassungslos macht. Du hörst es subkutan, heute zum Thema Pillen. Schön hast du eingeschaltet, mein Name ist Monika Hoffmann. Das kleine, runde Tablettchen gibt es seit über 60 Jahren. Die Antibabypillen, die Verhütungspillen oder kurz die Pillen. Seit den 60er hat sich der gesellschaftliche Blick auf die Pillen gewandelt. Vom ersten hormonellen und sehr umstrittenen Verhütungsmittel zum Lifestyle-Produkt. Vom Tabu zur Selbstverständlichkeit. Silke Johann ist Oberärztin der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und leitet das Zentrum für sexuelle Gesundheit Bern. Sie beratet zum Thema Sexualität, Familienplanung und Verhütung. Die Pillen gehört bei ihr quasi zum Daily Business. Ein Beitrag von Lena Glanzmann.
Hormonelle Verhütung liegt seit Jahren im Trend. Vaginalring, Hormonspirale, Verhütungspflaster. Und ganz vorn mit dabei ist die Pille. Jede vierte Frau in der Schweiz zwischen 15 und 49 verhütet mit der Pille. Das zumindest zeigt die letzte Befragung vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium. Die Pille gehört zu den sichersten Verhütungsmitteln, nebst der Sterilisation. Eine klassische Pille besteht aus zwei verschiedenen Hormonen, sagt Silke Johann.
Das eine ist das Östrogen, das was man so als klassisches weibliches Hormon kennt. Und die zweite Komponente ist ein Gelbkörperhormon. Da gibt es unterschiedliche, die auch unterschiedliche Nebenwirkungen haben.
Und da sind wir schon beim grössten Kritikpunkt der Pille. Die Nebenwirkungen. Kopfschmerzen, Übelkeit, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme oder erhöhtes Thromboserisiko. Das sind nur ein paar wenige Beispiele von Nebenwirkungen, die im Beipackzettel draufstehen. Die Pillen sind ein Medikament, das in den Hormonhaushalt eingreife, meint Silke Johann, und das wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Aber die Liste der Nebenwirkungen im Beipackzettel sind auch deutlich ausführlicher geworden.
Das hat auch was mit juristischen Hintergründen zu tun. Das ist wie mittlerweile auf der McDonald's-Kaffeebecher auf dem Deckel draufstehen muss. Vorsicht, heiß, sie könnten sich verbrennen. Das ist natürlich im medizinischen Bereich auch mehr geworden.
Mehr im Vergleich zum Anfang, also dann, wo die Verhütungspillen frisch auf den Markt kommen. Das heisst aber nicht, dass es heutzutage mehr Nebenwirkungen gibt. Eher im Gegenteil. Sie sind einfach besser deklariert. Früher war die Hormondosis in den Pillen viel höher. Das hat sich verändert.
Weil man gemerkt hat, dass man auch mit der niedrigeren Dosierung den gleichen Effekt hat, den man haben möchte, aber weniger Nebenwirkungen für die Frau eingeht.
Heute gibt es jenste verschiedene Verhütungspillen mit unterschiedlichen Dosierungen von den Hormonen. Und etwas, was sich auch ganz klar verändert hat, die gesellschaftliche Akzeptanz. Ganz am Anfang waren die Pillen noch ein Tabu, so Silke Johann. Sogar bei den Ärztinnen und Ärzten.
Ich glaube, dass es sehr viele Situationen gegeben hat, wo Frauen auch bei Ärzten vielleicht nicht auf ein offenes Ohr gestoßen sind. Das, was man liest und hört von den damaligen Zeiten, ist, es gab Ärzte, die haben es gemacht, die standen dahinter, und andere, die haben es auch wirklich nicht unterstützt.
Die Pille ist am Anfang nur unter strengsten Bedingungen abgegeben worden. An verheiratete Frauen und nur mit der Zustimmung des Ehemanns. Diese Auflagen haben sich erst mit der 68er-Bewegung angefangen zu lockern. Die Pille ist gesellschaftsfähig geworden. Heute können Frauen in der Schweiz selber entscheiden, ob und wie sie verhüten wollen. Wie das Frauen mit der Verhütungspille umgehen, sind je nach Altersgruppe unterschiedlich.
Bei den sehr jungen Frauen ist es manchmal so ein bisschen, dass sie sehr euphorisch kommen und sehr motiviert sind, die Pille zu nehmen, dass sie das Gefühl haben, ja, es ist halt ein Lifestyle-Produkt, die Pille. Die Frauen so über 20, habe ich das Gefühl, die sind sehr, sehr gut informiert und auch kritisch im Umgang mit den Informationen, die sie bekommen und auch sehr kritisch in ihrer eigenen Entscheidung, möchte ich mit Hormonen oder ohne Hormone verhüten.
Das merkt Silke Johann auch in den Beratungsgesprächen mit ihren Patientinnen. Frauen ab 25, die schon länger die Pille genommen haben, kommen teilweise wieder weg von der hormonellen Verhütung. Zum einen sei das halt häufig der Zeitpunkt, wo der Kinderwunsch grösser werde. Aber auch das Bedürfnis, den eigenen Körper ohne Einfluss von einer Hormonpille zu spüren. Trotzdem wünscht sich Silke Johann, dass die Pille auch in Zukunft aus Verhütungsmethoden wird bestehen. Weil die freie Entscheidungsmöglichkeit, welches Verhütungsmittel die Frau nehmen will, sei wichtig.
Das breite Angebot, das ist das Wichtige, weil es gibt nicht die Verhütungsmethode für alle Frauen, sondern nur die Verhütungsmethode für die Frau, die gerade vor mir sitzt, die für sie passt. Es ist schön, haben wir die Möglichkeit, so vielfältig zu sein.
So die Ärztin Silke Johann von der Universitätsklinik für Frauenheilkunde. Von Vielfalt kann man aber im Moment nur reden, wenn es um die Verhütung bei Frauen geht. Für die Männer gibt es nur zwei Möglichkeiten: Kondom oder Sterilisation. Ein hormonelles Verhütungsmittel für einen Mann wird momentan in den USA getestet. Es ist ein Gel, das die Spermienproduktion unterdrückt. Die Infos findest du auf unserer Website. Hast du gewusst, dass die Pille eigentlich erfunden wurde, um das Bevölkerungswachstum im Zaum zu halten? Mehr dazu nach der Kimbo mit King Kong.
Oder King Kong. Es ist nur ein Spucken und Graz. Brauch kein Lieder verstehen. Ich bin mein eigener Boss. Feministischer Scheiß, ist das, was du meinst? King Kong massiert, weder Bart noch Bein. Meine Eierstücke chillen, aber du weißt, bist Stress mutiert, Kim, wo zu King Kong bleibst. Senza penna, carta, beat, non mi sposto più da qui. Forse dammi questo spliff, io ti dono qualche spit. Conoscenti non presenti, eppure scaldo i tuoi eventi. Guardare in più queste menti come usati assorbenti. Quindi fammi spazio, se non ti spiego come ti piego finché ballo il limbo. Non ti sposti, non ti scrosti quando entra King Kong. Mette il poco, ti tocco un poco, poi tu voli a Kingston. Uff da bini bini, uff da bini bini. Batto il petto, se mi batto il petto sono King Kong. Sarò tappa ma sul palco sono sempre alta 100 metri. Guarda che ti lascio, non ti straccio. Se fai spazio baby scaccio pure schiaccio questi spettri, questi pozzi schemi. E tu sei un pseudo T-Rex che cancello col T-Pex. Pensi proprio d'essere Terminator sul palco. Ma ricordi più che altro la Chewbacca con smalto. Una cinta un po' grezzino se mi metto a repare. Anche se sono una zucchina grida. Slimy Kimi virtu Biggie Kongi auf der Bühne. Sprenge Ketter et der Johnny, spring Filoni zum Znini. Bin ein Gschiedi und du bist in Ordnung, so wie mein Fühling. Aber wenn du sich Fragen stellen, dann bist du auf der Bühne. Du T-Rex, wo kein Bär, schaben ein Bier. Tust mir so leid, wie Luft im Flow ist wie dein Stil. So ein verkrustetes Fossil. Sag ich dir Dino, wenn du in Ticino. Wenn ich zurückkomm, gib ich Gas, gib ich Gas. Gib jetzt Gas, bis das ganze Empire klar. Kick, auf der Bühne bin ich. Kick, auf der Bühne bin ich. Battle Petto, semi Battle Petto sono. Kick, King Kong. Chi sono? Kimbo, 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 Kimbo,
a.k.a. King Kong. Grazie, danke, grazie, danke. Ma, un bacio a tutti i lovers e un fuck you a tutti i hater.
Du hörst Subkutan auf Radio Rabe. Bei uns geht es heute um die Pille, genau, um die Verhütungspille. Die Frauen sind nicht nur die, die Pille schlucken. Sie haben auch schon früh eine Entwicklung mitgearbeitet. Eine davon war die US-amerikanische Krankenpflegerin Margaret Sanger. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hat sie sich stark für die Entwicklung einer Antibabypille eingesetzt. Sexuelle Selbstbestimmung war dabei aber nicht der einzige Grund, sondern die Vorstellung, dass es zu viele Menschen auf der Welt hat. Es ging darum, dass sich die Menschheit nicht ungehemmt vermehrt. Über die kontroverse Rolle von Margaret Sanger als überzeugte Vertreterin der Geburtenkontrolle erzählt uns Anja Sutter. Anja Sutter ist Historikerin der Uni Basel. Unsere Redaktorin Martina Waldis hat sie getroffen.
Eine Pille, die vor Schwangerschaft schützt, der Wunsch von Margaret Sanger. Geboren 1879 in New York, Sozialistin, hat sie sich schon in jungen Jahren für die sexuelle Freiheit von Frauen eingesetzt.
Und das zu einer Zeit, wo die Forschung und die Entwicklung von einer Verhütungspille extrem heikel war. Also auch verboten und man sehr wenig Support gefunden hat für so eine Arbeit.
Sagt Historikerin Anja Sutter. Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Zeit, wo man nicht mal das Wort Verhütung konnte laut aussprechen.
Begriffe wie Geburtenkontrolle oder eben auch Familienplanung sind darum eher verwendet worden, weil sie weniger anstössig waren als Verhütung.
Die Margaret Sanger hat sich von diesen gesellschaftlichen Tabus aber nicht abschrecken und hat 1916 ihre erste Birth Control oder Geburtenklinik gegründet.
Margaret Sanger hat schon früh die Meinung vertreten, dass jede Frau über ihren eigenen Körper entscheiden soll. Was ein Slogan, der jetzt in der Frauenbewegung in den 70er Jahren und 80er Jahren eine zentrale Forderung war. Diese freie Entscheidung hat sie aber nicht ganz für alle gleich gelten. Weil bereits zu ihrer Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, hat sie mal ein Pamphlet «Family Limitation» veröffentlicht, wo eigentlich schon klare Ansätze von so mehr neomalthusianischem Gedankengut durchblicken.
Neomalthusianismus heisst die Vorstellung, dass man durch Geburtenregelung das Bevölkerungswachstum beschränken kann. Margaret Sanger hat sich zunehmend auch der Eugenik zugewendet, einer Bevölkerungspolitik mit einem klaren Ziel.
Nämlich das Leben von sogenannten nicht fitten Menschen zu verhindern.
Sagt Historikerin Anja Sutter. Die Idee, dass es zu viele Menschen auf dieser Welt hat, ist anfangs 30er Jahre in Europa und in den USA richtig en vogue.
Margaret Sanger hat mehrere internationale neomalthusianische Konferenzen mit organisiert. Unter anderem auch die erste Weltbevölkerungskonferenz, die damalige World Population Conference im Jahr 1927 in Genf in der Schweiz.
Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war die Idee noch populär. So ist beispielsweise nach der Unabhängigkeit 1947 auch Indien ins Visier von sogenannten Bevölkerungskontrolleuren gekommen.
Amerikanische Stiftungen wie die Ford Foundation, Rockefeller Foundation, später dann auch Bill und Melinda Gates Foundation. Sie waren alle der Meinung, dass in Indien zu viele Menschen gäbe, respektive zu viele der Falschen. Und nämlich Babys von armen Frauen.
Aber auch die ehemaligen Kolonialstaaten auf dem afrikanischen Kontinent sind in den Fokus von Firmen, Politik und Stiftungen gekommen. Das Ziel war auch dort, die Geburtenrate von schlechter gestellten Frauen zu reduzieren. Parallel zu diesem Diskurs ist die Entwicklung der Pille vorangeschritten. Mit der Unterstützung von Margaret Sanger haben Wissenschaftler 1957 die erste Pille Enovid in Umlauf gebracht, die dann auch eingesetzt worden ist in der sogenannten Planungspolitik.
Programme zur Geburtenkontrolle, die seither durchgeführt worden sind, vor allem auch in ehemaligen Kolonialstaaten, aber nicht nur, wenn wir an China, Brasilien oder Peru denken, haben einen klaren Zwangscharakter gehabt. Frauen und auch Leute aus dem Gesundheitswesen oder gar ganze Staaten sind direkt oder indirekt zum Verteilen oder eben zur Einnahme von Kontrazeptiven gezwungen worden. Entweder durch Negativanreize, indem Leute aus dem Gesundheitswesen zum Beispiel mit Lohn und oder an den Staaten mit Kreditkürzungen gedroht worden ist, wenn sie sich nicht dafür eingesetzt haben. Oder dann mit sogenannten positiven Anreizen, also dem Versprechen von zusätzlichem Lohn oder für die jeweiligen Konsumentinnen Bezahlen von Kleidung, Medikamenten oder Schulgeld für Kinder.
Die Pille als Allheilmittel gegen Überbevölkerung, gegen den Hunger?
Die Pille ist von vielen Frauen und sicher auch von Männern als Befreiung angeschaut worden. Die Pille war aber für viele auch Zwang gewesen. Der Doppelcharakter ist fast jedem Verhütungsmittel eigentlich innewohnend. Und es geht um Selbstbestimmung für die einen, es geht aber leider oft auch um Fremdbestimmung für die anderen.
Die Anja Sutter forscht der Uni Basel über die Beziehungen der Basler Chemieindustrie mit Indien in Bezug auf die Pille. Wenn du mehr wissen willst, Anja Sutter empfiehlt die Publikation von Monika Sutter zum Thema Pille, Familienplanung und die Medikalisierung der Empfängnisverhütung. Den Link findest du auf unserer Website. Die Entscheidung, die Pille zu schlucken oder nicht, kann also aus mehreren Gründen politisch sein. Sehr politisch war das Schlucken von Pille auch in den 70er und 80er Jahren. Wir haben mit zwei Frauen gesprochen, die dann jung waren und die Pille genommen haben. Zuerst hören wir aber Business von Kimbo.
Ich sehe ein paar Kiefer knirschen, ich sehe ein paar Gestalten kichern. Grosse Wörter für schwache Kämpfer imponieren vielleicht, weil ich bin Kinder. Ich bin ein paar flackende Sätze, Buchstaben, Suppe und Geschmack. Ich mein so viel Dissing auf so kleinen Bildschirmen. Doch zehn Ideen hinter kein Freund. So viel Bad Vibes in dem Rap. Scheiß, will ich mein Bag. Weiss, findest du's heiß? Deswegen schick ich den ganzen Film. Die sind so rieb wie ein fucking Schimmer. Du lieber tanzen bei Larry. Schick in meinem Zimmer, mach Glitzer aus meinem Glimmer. So busy mit meinem Business. Business. Ich bin so busy mit meinem Business. Ich bin so busy mit meinem Business. Ja, ich lasse mich von meinen Titelsponsoren um meinen Arsch. Dann gibt's wenigstens mehr Likes, weißt du? Du lässt das Gold raus fliessen. Deswegen musst du busy mit deinem Business.
Busy mit
Business.
Du hörst Subkutan, heute geht es um die Verhütungspille. Wir haben gehört, dass sie vor allem wegen der Geburtenkontrolle ist erfunden wurde, dass sich die Menschheit nicht ungehemmt vermehrt. Als sie näher um 1960 auf den Markt kam, war die Verhütung der zentrale Aspekt gewesen. Und das haben nicht alle gutiert, wie ein paar Stimmen aus den 60er Jahren zeigen.
Junge Mädchen sollten eigentlich erstmal Enthaltsamkeit üben, um es dann später, wenn es in der Ehe darauf ankommt, es dann auch zu können.
Ich halte ein Mädchen, das die Pille nimmt, für moralisch nicht standhaft.
Ich meine, wenn Jugendliche die Pille nehmen, wird die Sexualität ausschweifen. Dann kann von Liebe keine Rede mehr sein.
Die Skepsis der Pille gegenüber war aber nicht überall gleich. Ein paar Jahre nach dem Aufkommen von Pille ist mit der 68er-Bewegung die sexuelle Revolution gekommen. Sex vor der Ehe, wechselnde oder gleichzeitig mehrere Partnerschaften oder Wunsch nach Freiheit. Dort hat die Pille eine wichtige Rolle gespielt. Aber wie ist es den Frauen gegangen, die dann das erste Mal so eine Pille nehmen konnten? Unsere Redaktorin Livia Schambron ist dieser Frage nachgegangen und hat mit so Frauen geredet, die das Aufkommen von Pillen miterlebt haben. Susanne ist Mitte 70 und Renata Anfang 70. Die beiden möchten anonym bleiben, darum haben wir für sie die zwei Namen erfunden.
Wo
meine Eltern oder überhaupt die ältere Gesellschaft ein bisschen gemerkt hat, das ist jetzt eine andere Zeit und man hat schon Sexualverkehr vor der Heirat. Hat es immer geheißen, aber kommen wir ja der ja nie mit einem Kind haben. Und von dem her ist die Pille für mich einfach so fast selbstverständlich gewesen. Ja, jetzt gibt es die Pillen und ich darf nicht mit einem Kind heimkommen. Folgendessen nehme ich die.
Das sagt Renata. Sie findet, sie die Pille damals sehr unbedarft und unkritisch genommen. Das Gespräch mit den Eltern zum Thema Sex sei meistens nicht über die Warnung vor einem unehelichen Kind rausgegangen. So hat es auch Susanne daheim erlebt.
Ich bin sehr konservativ aufgewachsen, sehr sexualfeindlich aufgewachsen und darum ist das gar kein Thema gewesen.
Wo Susanne dann aber eine erste Partnerschaft hatte, ist es ein Thema geworden. Auch für sie war es selbstverständlich, dass sie Pillen nimmt. In erster Linie hat sie sich vor einer ungewollten Schwangerschaft schützen. Die Pille hat aber auch andere Vorteile gehabt.
Mit den Pillen hat sich da damit die Freiheit ergeben, hat man können Partner ausprobieren, wo früher halt nicht möglich war.
Das hat auch Renata gefunden. Die Pille sei auch für sie sehr befreiend gewesen. Es hat damals zwar auch schon andere Verhütungsmittel gegeben, wie zum Beispiel das Kondom oder das Diaphragma. Ein Diaphragma ist ein ovaler Ring, der mit Silikon oder Latex überspannt ist. Der wird vor dem Geschlechtsverkehr in die Vagina eingeführt. So hält er die Spermien davon ab, in die Gebärmutter hineinzukommen. Das Diaphragma sei recht umständlich und nicht sehr spontan gewesen, sagen Renata und Susanne. Auch Kondome haben beide nicht wirklich eine gute Alternative zu den Pillen gefunden. Susanne findet...
Ja, also ich würde sagen, Kondom ist halt im Allgemeinen nicht so wahnsinnig der Hit. Also wenn das können sie ja nur anlegen, wenn sie wirklich ganz erregt sind. Und ja, das ist wirklich ein Unterbruch dann.
Also ich habe das von den Männern vor allem gehört, dass ich auch Kontakte hatte mit Männern mit dem Kondom. Aber ich habe es vor allem von den Männern gehört, dass sie gefunden haben, ja, nimm doch die Pillen, oder? Also es ist, glaube ich, für die Männer nicht so angenehm.
Nein,
und mir hat so gedacht, es gibt einfach einen Unterbruch, ja.
Irgendwann haben sich dann aber auch Susanne und Renata gefragt, wie angenehm dass es denn für die Frauen ist, Pillen zu nehmen. Als Susanne in einer festen Partnerschaft war, hat sie Pillen abgesetzt. Sie hat Temperaturmessmethoden angewendet. Dabei hat sie spannend gefunden, ihren Körper so genau zu beobachten. Auch Renata hat in sogenannten Gesundheitszentren einen anderen Bezug zu ihrem Körper aufgebaut. Dort hat sie zusammen mit Freundinnen Selbstuntersuchungen gemacht.
Meistens war das wahrscheinlich eine Frauenärztin, die dann auch erklärt hat, was ist was und dass es eben nicht nur die Vagina gibt, sondern auch Klitoris gibt und ja, dass das jede Frau hat. Und das ist so. Also da haben wir auch viel darüber geredet, wir Frauen, über die Sexualität, wie wir das erleben und über Pillen oder nicht Pillen.
Auch sie hat sich dann für das Absetzen der Pillen entschieden. Sie hat dann gar keine feste Beziehung und Angst vor den Nebenwirkungen bekommen. Es sind nämlich immer mehr Fälle von Thrombosen oder Schlaganfällen bekannt worden. Sexuell übertragbare Krankheiten hingegen sind erst ein bisschen später ein Thema geworden. Rückblickend finden beide, dass sie auch noch etwas anderes an der Pille gestört hat.
Also heute macht mir das sehr verrückt. Auch früher, als ich gemerkt habe, die Pille hat Nebenwirkungen, das hat mich schon sauer gemacht.
Ja.
Also, es war schon eine Selbstbestimmung und gleich einfach selbstverständlich
die Frau. Selbstverständlichkeit, ja.
Und die das finde ich heute nicht gut.
Ja, und die hat genervt, würde ich auch sagen, die Selbstverständlichkeit.
Also, wir sind dann irgendwie, wie soll ich sagen, feministische, selbstbewusste Frauen gesehen. Und gleich, wenn man ja heute das anschaut, ist das ja nicht so fortschrittlich, oder? Also, ich denke, heute beziehst du den Mann mit ein.
Die Pille war irgendwo zwischen Befreiung und Einschränkung gewesen. Einerseits war sie eine Befreiung von der Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft gewesen. Durch das war es einfacher und unbeschwerter gewesen, als Frau verschiedene Sexualpartner zu haben. Andererseits haben sich die Frauen zusätzliche Hormone und denen ihre Nebenwirkungen ausgesetzt. Und es hat eine Selbstverständlichkeit gegeben, dass nur die Frauen für die Verhütung zuständig sind. Würden Renata und Susanne die Pille dann wieder nehmen, wenn sie heute wieder 20 wären?
Ich will nicht mehr 20 sein. Ich bin Gott froh, dass ich es nicht mehr bin. Ich denke schon, doch. Ja, ich glaube, ich würde das schon zumindest vorübergehend. Ja, und zwar einfach wirklich aus... Wegen der Sicherheit vor Schwangerschaft. Die vergeht ja nicht.
Ich kann es nicht beantworten, weil mit dem Bewusstsein, das ich jetzt habe, über Vor- und Nachteile von der Pille und meine ganze Lebenserfahrung, würde ich sagen, nein, aber also verhüten, glaube ich, ja, würde ich immer noch, aber wie, dass ich würde verhüten, kann ich nicht sagen, wenn ich jetzt noch mal 20 wäre.
Die Aussagen von diesen lebenserfahrenen Frauen zeigen, es ist noch heute schwierig, in Bezug auf Pillen die richtige Entscheidung zu treffen. Unser Fazit: Die optimale Verhütungsmethode muss man zuerst noch erfinden.
Apropos
Pillen. Wir fragen jede Woche ein Berner Lädeli nach einem Kulturtipp zum Sendungsthema.
Zum heutigen Thema empfehle ich von Katrin Wegner «Die Pille und ich» vom Symbol der sexuellen Befreiung zur Lifestyle-Droge. Katrin Wegner beschäftigt sich eigentlich damit, dass Pille am Anfang für die Frauen wirklich eine Art sexuelle Revolution dargestellt hat, die ihnen ermöglicht, wirklich eine Schwangerschaft zu planen oder eben nicht. Und der Werdegang hat dazu, dass Pille mittlerweile häufig genommen wird, für ein schöneres Hautbild zu haben, für es bequemer zu haben, und setzt sich auch damit auseinander, was das eigentlich heisst, über so lange Zeit kontinuierlich Hormone zu sich zu nehmen.
«Die Pille und ich» von Katrin Wegner. Das ist der Buchtipp von Anna Christen aus der Buchhandlung Klamauk, der Postgasse zu Bern. Wenn du über eine ganz lange Zeit kontinuierlich subkutan zu dir nimmst, dann ist dir sicher schon das eine oder andere aufgefallen. Wir freuen uns über Feedback. Schreib es an subkutan@rabe.ch. Wenn du jetzt erst in der Hälfte der Sendung eingeschaltet hast, dann ist das auch kein Problem. Subkutan gibt es als Podcast zum Nachhören auf rabe.ch. Über Sex reden geht. Über Pillen reden geht auch. Aber über Inzest reden. In einer Woche gibt es bei Subkutan eine Sendung über Tabus. Schaut wieder ein, um 11:30 auf Radio Rabe. An dieser Sendung mitgemacht haben Lena Glanzmann, Livia Schambron und Martina Waldis. Schön habt ihr zugelassen. Am Mic verabschiedet sich die Monika Hoffmann.
Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, 95,6. Mwah.